Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast. Heute wieder aus Detroit bei der KubeCon zu einem weiteren Interview. Ich sitze jetzt gerade hier mit zwei Personen, die auch aus Deutschland kommen und mal einen etwas anderen Blick auf das geben können, was wir sonst besprechen. Denn sonst unterhalten wir uns viel über Methoden, über Technologien, über die Einzelheiten, die es halt braucht, um Richtung Cloud Native zu gehen oder irgendwas im DevOps-Feld zu machen. Und heute sitze ich hier zusammen mit den beiden Geschäftsführern der Kubermatic GmbH, einer Firma, die in Hamburg gegründet ist 2016 und sich zur Aufgabe gemacht hat, alles rund um den Lifecycle, ums Deployment von Kubernetes zu automatisieren und damit schon ja irgendwie auch was Besonderes, denn ich glaube, wir haben sehr wenige Firmen in Deutschland, die sich genau dem widmen. Es gibt wenige Firmen, die das halt nicht aus dem Silicon Valley tun und die sich halt getraut haben, in Deutschland zu gründen. Mit dabei der Julian Hansert.
Ja, moin.
Julian, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Julian Hansert. Ich bin einer der beiden Gründer von Kubermatic. Hab mich jetzt die letzten Jahre maßgeblich damit auseinandergesetzt, dass das Business in Deutschland und auch in anderen Ländern nach vorne zu treiben. Das heißt Sales, aber auch Administration, Operations, alles was so anfällt. In der Abgrenzung zu Sebastian, der sich um die strategischen und technischen Themen im Fokus kümmert. Genau. Und über den Weg sind wir dann auch vor einigen Jahren mal zusammengekommen und hatten die ersten Schnittmengen in Hamburg auf einer IT-Messe von einem lokalen Anbieter.
Mhm. Ja, Sebastian Scheel eben schon angekündigt. Erstmal zu dir. Erzähl du doch mal, wer bist du und was machst du eigentlich?
Ja, genau. Also moin moin erstmal. Genau, Sebastian, der Zweite im Bunde. Hab eigentlich einen IT-Background, also hab mal Informatik studiert, lang ist her. Hab dann erst was ganz anderes gemacht, ERP und CRM-Systeme implementiert bei der SAP. Also aber programmiert, nichts mit Cloud Native. Gut, ja. Zu der Zeit gab es auch kein Cloud Native, aber bin dann früh mit dem ganzen Thema Docker in Kontakt gekommen und bin hier eben zuständig für die ganze Produktentwicklung, aber generell auch Strategie. Daneben relativ aktiv, was das ganze Thema Open Source angeht, bin im Governing Board der CNCF, repräsentiere da die Silver Member, um da eben auf der einen Seite auch einen europäischen Gesichtspunkt, aber eben auch einen Punkt zu machen für die kleineren Companies, neben den ganzen großen. Genau. So ein bisschen, das so ein bisschen zu mir.
Woher kennt ihr beide euch?
Ja, das war ein Zufall. Wir haben uns bei einem Bootcamp kennengelernt. Das war ein Startup-Bootcamp, wo wir mit unterschiedlichen Themen oder Fragestellungen reingegangen sind. Ich wollte mich tatsächlich in der Startup-Szene erstmal umschauen. Sebastian hatte schon gegründet und dort haben wir uns kennengelernt und dann auch gemerkt, dass wir ähnliche Hobbys haben, also beide Rennradfahrer, damals noch mehr als heute. Und dann beim Rennradfahren im Prinzip gemerkt, okay, das könnte auch inhaltlich gut passen und uns dann entschieden, Ende 2015 quasi all in zu gehen in Richtung Kubernetes und Containertechnologien.
Sebastian, warum genau zu dem Zeitpunkt genau das technische Thema?
Weil ich relativ früh mit Docker in Kontakt gekommen bin. Also ich glaub Docker 0.5 oder so angefangen zu nutzen. Fand das aus Entwicklersicht extrem spannend. Wir haben es dann auch genutzt, um Sachen zu deployen. Herausforderung war eben, weil wir haben es auf einen Server deployed mit allen möglichen Tools damals, Ansible oder die Vorgängerversion von Docker Compose. Und als Google dann eben Kubernetes announced hat, war das eben so, wow, jetzt können wir das Ganze nicht nur auf einen Server deployen, jetzt können wir es auf viele Server deployen. Cool, lass was mitmachen. Und das Thema hat dann immer mehr Traction gekriegt und genau, dann beim Fahrradfahren habe ich zu Julian gesagt, hey, ich kenne ein cooles Thema. Kubernetes, das könnte nicht nur was für irgendwie die Google Cloud sein, sondern ich denke, das könnte auch was für generell andere Clouds on-premise sein, insbesondere für Enterprises. Um das ganze Thema DevOps weiterzutreiben und aus der Entwicklersicht mehr auch in die Betriebssicht zu gehen. Und ja, das war so ein bisschen der Startpunkt zum Ganzen.
Da muss ja irgendwann der Punkt gekommen sein, wo ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt so das Produkt, mit dem wir vielleicht irgendwie anfangen wollen. Also das Thema erstmal. Und dann geht es ja relativ schnell darum, irgendwie einen Use Case zu schaffen und vielleicht auch einen ersten Kunden zu finden, mit dem man sowas irgendwie macht. Oder stelle ich mir das völlig falsch vor?
Ja, ganz initial haben wir eben angefangen, Meetups zu machen, um erstmal zu gucken, okay, wen interessiert das Thema Kubernetes? Haben wir eben angefangen, Hamburg Kubernetes Meetup, dann München, Amsterdam, um einfach nur zu stehen, okay, was machen eigentlich die ganzen Leute damit? Haben dann angefangen, erstmal Consulting zu machen, also die wirklich Early Adapters dabei zu unterstützen, Kubernetes aufzusetzen, und haben dann eben immer mehr gesehen, okay, die Kunden, wenn du auf GKI oder auf Google warst damals, drückst einen Knopf, hast es am Laufen, aber wenn du eben da nicht warst, damals gab es ja selbst so Tools nicht wie KubeADM und so, sondern man musste alles wirklich selber installieren. Da fehlt irgendwie Tooling drumherum, und sind dann eben angefangen und so gesagt, können wir da nicht irgendwas machen, können wir da nicht irgendwie Produkt drum bauen.
Das heißt, überhaupt am besten erstmal irgendwie über die Consulting-Schiene reingucken, was wollen die Leute überhaupt, was machen die überhaupt, und daraus dann schauen, wie Organisationen halt auch so ticken, um dann ja wahrscheinlich auch für deren Need irgendwann ein Produkt zu entwickeln, was genau das erfüllt, was ihr halt gesehen habt wahrscheinlich, ne?
Genau, also die Nadel im Heuhaufen zu finden damals, also das manche Kunden haben sich dann mit Docker ausgekannt, aber Kubernetes war komplett Neuland, geschweige denn, dass das Ganze dann in größeren Maßstäben in der Produktion eingesetzt wurde oder Production Ready. Das war überhaupt gar nicht der Fall. Somit haben wir uns quasi dann auch Vertrauen aufgebaut, Bedarfe einfach bei den Kunden über die Beratung sehen können. Also anfangs viel Google Cloud Beratung gemacht. Und sind dann eben, wie Sebastian es gerade beschrieben hat, über den Use Case, wie kann man das Ganze einfach dann auch betreiben, zu der Lösung dann langsam gekommen. Also wir haben die erste Beta von Kubamatic 2016 im November rausgebracht, also schon relativ früh. Ich meine, gegründet im April 2016, dann uns ein bisschen in der Szene umgeschaut, und dann 2016 bei der KubeCon in Seattle hatten wir das Produkt dann announced. Also und sind von natürlich dann kleineren Umgebungen und Use Cases dann auf größere Service Provider gestoßen, relativ zügig von dort aus.
Wenn ihr die Möglichkeit hättet, nochmal so ein halbes Jahr vor Gründung zurückzugehen mit dem Wissen, was ihr heute habt, was würdet ihr euch mitgeben?
Viel alles. Geduld. Es geht immer alles sehr viel langsamer, als man sich das wünscht. Ja. Weil wir haben jedes Jahr gesagt, dieses Jahr ist der große Durchbruch und für die Technologie. Mhm. Und wir hatten dann 2017 gesehen, dass AWS auf den Kubernetes-Zug mit aufgesprungen ist und das zum de facto Standard gemacht hat. Also quasi hier auch von deren großen Konkurrenten dann auch ein Format hier übernommen hat. An dem Punkt waren wir uns dann auch sicher, dass wir uns aufs richtige Pferd committed hatten oder aufs richtige Pferd gesetzt hatten, weil wir wussten nicht, ist das Nische, wird das vielleicht eine kleine Sache bleiben oder wird das groß? Es hat sich jetzt rausgestellt, dass es sehr groß ist und die Kunden sind aber dann doch jedes Jahr mehr geworden. Mhm. Die Use Cases sind besser geworden. Das Verständnis, wo und wie wir auch das Ganze platzieren, all das ist gewachsen über die Jahre. Und ich meine, jetzt sind wir sehr viel schlauer und könnten das, wenn wir es nochmal machen würden, sicherlich ganz anders aufziehen. Aber das war, sagen wir mal, ein steiniger, lehrreicher Weg über die letzten Jahre. Und genau, also diese Geduld ist sicherlich eine der Sachen, die ich mir dann als Tipp mitgeben würde.
Sebastian, was wäre das für dich so das größte Thema?
Ich meine, ich glaube, was wir definitiv anders machen würden, wäre, wir waren von vornherein relativ stark, was das ganze Thema Upstream-Kubernetes angeht, und haben viel Open Source gemacht. Aber ich glaube, beim nächsten Mal würden wir quasi sofort auch mit Produkt Open Source gehen. Und nicht zuerst zwei Jahre später zu sagen, okay, lass uns das jetzt ändern, lass uns mit dem Produkt Open Source gehen. ich glaube, das war sicherlich ein Learning, was wir da gezogen haben, was Sachen, was wir anders hätten gemacht.
Hm. Ja, das war 2020, dass ihr, ich glaube, da war so zum einen die Umbenennung der Lotse, die es ja vorher war, in die Q-O-Matic und dann gleichzeitig auch das Umstellen des ja irgendwo Lizenzmodells ja auch auf Open Source und das Release dann quasi bei GitHub mit der Community Edition mit allem drum und dran, oder?
Ja, genau, also Hintergrund war eben, ich meine, wir hatten auch andere Tools, KubeOne oder so, war immer schon von vornherein Open Source. Wir hatten viele Komponenten Open Source, aber hatten uns irgendwann mal gefragt, okay, macht es eventuell Sinn, auch wirklich eine Community Edition Open Source zu stellen von Kubernetes und hatten uns da schon zu entschieden und in dem Zuge haben wir dann gesagt, okay, Lotse, der Name ist super, kann nur hier in Amerika keiner aussprechen. Wir hatten es validiert, ob es irgendwie von der Schreibweise oder so problematisch ist, aber ob es aussprechen, das haben wir damals nicht validiert. Das wird man wahrscheinlich beim nächsten Mal auch anders machen. Und haben dann gesagt, okay, Kubermatic, der Name erklärt es viel besser, die Leute können es viel besser ausdrücken. Mhm. Wenn wir jetzt schon was Größeres machen, dann lassen wir uns auch sofort den Namen ändern. Weil das werden wir dahinter dann nicht nochmal wieder anfassen, sondern dann lass uns das einmal alles gerade ziehen, also Open Source gehen und den Namen ändern.
Also auch da gab es so ein bisschen Fragen oder Warnhinweise gewissermaßen, das Produkt und den Firmennamen zu vermischen sozusagen. Gab dann verschiedene Negativbeispiele. Wir haben uns aber dann dafür entschieden, dass das auf uns, also für uns auf jeden Fall Sinn macht. Um auch die Visibilität klar zu haben von eben unserer Open Source, die dann wiederum auf die Firma quasi ja, hoffentlich auch positiv sich dann auswirkt. Und genau, also was wir gesagt haben, das Einzige, was wir falsch gemacht haben, ist, dass wir nicht früher Open Source gegangen sind. Also wir sehen es jetzt heute, wir haben jetzt auch ja, Telemetrie-Module, die dann entsprechend aktiviert werden können bei der Open Source und die Adoption jetzt mittlerweile weltweit ist schon sehr groß. Also wir sehen sehr viele Nutzer, die uns auch sehr intensiv nutzen und dann auch wieder teilweise für uns als Referenz Anwender quasi bereitstehen. Also solche Sachen sind natürlich toll, wenn man sieht, dass große Firmen uns nutzen und wir dann wieder darauf quasi zurückgreifen können und neue Kunden quasi mit den Anwendern quasi in Verbindung bringen können.
Wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen?
Ja, das war eine lange Liste. Lotse oder Kubermatic jetzt?
Lotse, ja, vorher bei der Gründung. Irgendwann wird ihr zusammengesessen haben und sagt, so nennen wir jetzt die Firma.
Ich würde wirklich mal gerne wissen, ob wir noch die Liste irgendwo haben von den anderen.
Wir hatten auf jeden Fall eine lange Liste, verschiedene Sprachen geguckt. Also wir wollten im Nautischen bleiben, das war klar, wegen Kubernetes, Docker und haben uns dann überlegt, okay, was gibt es alles? Ich glaube, wir haben einige Sprachen durchgeklappert. Ich weiß nicht, irgendeiner ist dann auf Plattdeutsch gekommen und Lotse.
Also einer der wichtigen Punkte war, dass die Domain frei war, sonst wird es schwierig, das kann ich mir noch erinnern. Natürlich eine Hommage an Hamburg, an den Norden mit Lotse als plattdeutsches Wort, das hat ganz gut gepasst. Ja, hat sich dann irgendwie richtig angefühlt. Also ich meine, das war damals alles noch sehr hemdsärmlich, also die erste Homepage zusammengestrickt irgendwie, dann das Logo bei 99 Designs, also das ist ja auch bekannt, unser sechsbeiniger Oktopus, der bis heute immer noch als Maskottchen genutzt wird oder es als Maskottchen genutzt wird. Das waren ganz, ganz viele Sachen, die wir niemals gemacht hatten und dann quasi aus dem Bootstrapping heraus damals aufgebaut haben. War eine witzige Zeit, muss ich sagen. Also anders als heute, wo es viel um Verträge geht und um andere Details.
Ja, es ist ja, also stelle ich mir nicht einfach vor, diesen Schritt irgendwo auch zu gehen, zu sagen, so, jetzt mache ich das und probiere das halt auch mal irgendwie aus. Also das ist ja auch irgendwie ein Commitment und gerade am Anfang ist es wahrscheinlich schon irgendwie schwierig, da muss man irgendwie ein bisschen das Kapital zusammenhalten, da gibt es dann vielleicht öfter mal Nudeln mit Ketchup, ich weiß es nicht, ja.
Aber ja, so schlimm war es zum Glück nie. Oder was heißt, Nudeln mit Ketchup gab es vielleicht schon mal, aber nicht deswegen.
Nein, also, aber es ist ja trotzdem, man weiß halt, wenn man jetzt halt keine Aufträge hat, dann ist da vielleicht auch erstmal, muss man das halt auch irgendwie auch aushalten und irgendwie unternehmerisch vorgehen, dann irgendwie einen Puffer aufbauen und damit halt hantieren, weil es ja immer mal sein kann, dass irgendwas wegbricht und das halt hin und her eskaliert. Ich glaube, je, oder zumindest mein Eindruck ist so, je größer sowas nachher wird, desto mehr gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, besser zu skalieren, weiterzukommen, Förderungen irgendwie zu bekommen, die es einem dann erlauben, vielleicht auch ja, Rücklagen irgendwie zu bilden und dann zu wissen, okay, jetzt sind wir im Bereich, wo irgendwie 3-6 Monate, wenn da jetzt nicht so viel passiert, wir trotzdem wenigstens die Baseline gecovert haben. Und das ist ja auch irgendwo schon eine Entscheidung, die man halt auch aktiv treffen muss, mit einem Risiko, was halt irgendwo dazugehört, oder nicht?
Ja, absolut. Also ich glaube, es war immer klar, dass da ein gewisses unternehmerisches Risiko reingehört. Ich meine, das Gute war, oder ist ja auch immer noch, wir kommen aus dem IT-Umfeld, das Worst-Case-Risiko ist, wir müssen wieder nach einem Job suchen. Ja. Von daher haben wir gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Mit 65 brauchen wir es dann auch nicht mehr versuchen. und wenn wir es versuchen wollen, dann sollten wir es irgendwann mal versuchen. Und von daher war es da eben die Zeit. Es gab eben auch einen interessanten, oder es bahnte sich eventuell was Interessantes an. So dass man gesagt hat, okay, lass uns ausprobieren. Und wenn ich wagt, der nicht gewinnt, oder wie heißt das so schön, ne?
Ja, klar.
Ja, also dieses romantisierte Startup-Leben, das hat man mal eine Zeit und dann ist das auch ziemlich abrupt vorbei, weil dann kommt die Realität. Da sind so viele Dinge, die man gar nicht weiß, weil man sie nicht wissen kann. Wir hatten dann beim German Accelerator im Silicon Valley mitmachen dürfen, wurden da ausgewählt von mehreren hundert Bewerbern. Das war toll, weil wir da einfach auch ein bisschen Frameworks beigebracht bekommen haben. 2017 war das dann im Silicon Valley. Solche Sachen haben uns ein bisschen besser drauf vorbereitet, aber wie baut man jetzt ja irgendwelche SLAs auf oder andere Themen, das war dann auch viel Wissen am Wegesrand quasi mitnehmen, gute Leute befragen und viel zuhören auch immer wieder. Also das war schon irgendwie beeindruckend. Und ja, genau, es ist wie beim Kind. Also das, man weiß auch nicht so genau, was auf einen zukommt. Und man muss es lieben, ne?
Ja, und man wächst ja dann irgendwann auch mit den Aufgaben und Dinge, die man sich vorher gar nicht vorgestellt hat, dass man sie mal je machen könnte, die gehören dann auf einmal mit zum Alltag. Das ist, denke ich, auch sehr gut verbindbar. Ihr hattet eben angesprochen, dass ihr dann ja auch Open Source gegangen seid. Was mich vorher noch interessieren würde, du bist ja auch, Sebastian, in der CNCF aktiv als Boardmember und machst da Dinge. Wie wichtig ist eigentlich die CNCF und das Landscape für euch als Unternehmen?
Also für uns ist es schon wichtig. Also ich glaube, ohne CNCF und diesem neutralen Hafen quasi für Kubernetes wäre es nie so populär gewesen oder geworden. Von daher, glaube ich, war die Entscheidung, Kubernetes oder für Kubernetes eine unabhängige Foundation zu gründen, der absolut richtige Weg und hat es einen Erfolg überhaupt erst ermöglicht, auf den wir jetzt wieder quasi und viele andere Hersteller natürlich jetzt aufbauen können und sagen können, okay, das ganze Ökosystem wächst viel schneller, als wäre das jetzt nur ein Open-Source-Projekt, eventuell auch noch von Google oder so. Mhm. Ich glaube, dann gäbe es viel mehr Bedenken von anderen, wie geht es damit weiter und so gab es eben einen sehr klaren Pfad für das Projekt generell, dass es eben unabhängig ist, dass andere Hersteller rettet, VMware, aber auch Companies wie wir da contributen können und das ganze Projekt eben weiterbringen können.
Ja, ich glaube, ohne die CNCF hätte sich Kubernetes nicht zu dem quasi Industriestandard entwickelt, der es heute eigentlich ist. Ja? Also jeder trägt da was bei, jede große Tech-Company bringt ihre eigenen Use-Cases damit rein und macht das halt zu einem sehr offenen und großen Ökosystem. Und ich glaube, hätte jetzt die Google gesagt, nee, wir behalten das und lassen die Lizenz bei uns, ist das mit der Adoption halt schon echt schwierig. Und ich glaube halt auch aus Kundensicht oder aus Konsumentensicht ist es natürlich einfach, es ist ein Wegweiser. Man guckt halt drauf und kann sich irgendwie versuchen zu orientieren. Und das ist schon sehr hilfreich, dass das so ist.
Ja, ich glaube, was insbesondere auch wichtig ist, wer die Adoption getrieben hat, sind die vielen unabhängigen Entwickler, DevOps, SREs, kleinere Firmen, ohne die dieses Ökosystem überhaupt nicht bestehen würde. Es sind auf der einen Seite die Großen, aber wenn man guckt, allein bei den Contributions zu Kubernetes, ich glaube Nummer 6 oder 5 sind individuell. Das heißt, da ist eine große Bereitschaft von Leuten, die entweder selber Freelancer sind oder aber in ihrer Freizeit dazu beitragen. Und ich glaube, ohne CNCF wäre das nicht möglich gewesen. Es braucht einfach einen unabhängigen Bereich, um es wirklich erfolgreich zu machen.
Irgendwann habt ihr dann angefangen und sagt, hier, wir kommen jetzt aus dem Consulting raus und da wird wahrscheinlich dann ja auch KubeOne draus entstanden sein, also euer Kubernetes-Installer, weil ihr wahrscheinlich oft zu Kunden gekommen seid und da das To-Do war, er baut uns mal ein Cluster. Und daraus, schätze ich mal, habt ihr dann KubeOne entwickelt, oder?
Nee, eher weniger, sondern wir hatten immer schon Kubernetes Kubernetes-Plattform und hatten dann aber das Chicken-Egg-Problem.
Ja.
Wir brauchen erstmal ein Kubernetes-Cluster, worauf wir laufen können.
Ah, okay.
Und haben dann auf verschiedenen Lösungen aufgebaut, aber dann für die verschiedenen Provider, die wir damals unterstützt haben, war dann teilweise die Lösung wieder nicht verfügbar, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt irgendwie anders anfassen. Wir haben eigentlich alles da. Also dadurch, dass wir damals schon diesen Maschinencontroller hatten, um die Worker-Nodes zu starten, war es dann eben so, okay, was wir brauchen, ist eigentlich nur einen einfachen Weg, um das Kubernetes-Control-Plane zu rampen und hochzufahren. Und haben dann gesagt, okay, dann lass uns da um KubeADM und das Ganze nochmal Tooling bauen, damit man das auch sauber quasi betreiben kann, Day-2 Operations, um das Ganze machen kann. Das war der initiale Grund für KubeOne. Natürlich auch aus dem Consulting wussten wir, dass es Kunden gibt, die sagen, okay, ich brauche nur 1 oder 2 Cluster. Haben aber dann hinterher immer mehr gesehen, okay, das ist wirklich auch viele Nutzen, um jetzt nicht auf großen Scale zu gehen und zu sagen, ich brauche 100er Cluster oder mehr, sondern ich brauche am Anfang erstmal 1, 2, 3 Cluster. Und ich meine, aus dem Grund haben wir jetzt auch mit dem letzten Release zum Beispiel noch wieder es vereinfacht. Es gibt jetzt einen Local Command in KubeOne, sodass du einfach eine VM oder irgendeine Maschine nehmen kannst, KubeOne drauf und du machst einfach eine KubeOne Local und das installiert ein komplettes Kubernetes-Cluster drauf, sodass Entwickler quasi sofort eine Maschine haben, wo sie drauf entwickeln können.
Ja, also das sehen wir auch definitiv, dass da eine gute Adoption ist bei Entwicklern. Also wo wir jetzt mit unserem Kubamatic oder mit der Plattform schon tendenziell eher auf eine Automatisierung von Operations gehen, ist das KubeOne ein wunderbarer Einstieg, einfach für die Entwickler und auch die Community nimmt das ganz gut an. Also das hat uns gefreut, weil natürlich kann man da Pläne schmieden, wie dann nachher das Ganze angenommen wird, aber der Endanwender, der das dann nachher tatsächlich in Einsatz bringt, das ist immer sehr viel interessanter, weil oftmals denkt man gar nicht so, wie das Tool dann letzten Endes eingesetzt wird. Und ja, so generell, also das sind so die Themen, wo wir sicherlich auch noch stärker rein wollen. Jetzt die ganze Community-Arbeit, das haben wir über die Jahre gemacht. Wir gehen aber auch da jetzt wieder, jetzt nach dem Corona erstmal so ein bisschen weniger präsent ist, können wir jetzt auch wieder die Meetups hochfahren. Ja. Also das sind alles so Themen, die wir natürlich uns sehr darauf freuen, in den nächsten Monaten eben entsprechend wieder draußen zu sein, mit den Leuten zu sprechen, wie jetzt hier bei der KubeCon.
Ja, du hattest ja vorhin auch oder eben gesagt, dass du oder dass ihr 2017 in Seattle auf der KubeCon wart, um dort das Produkt mal so initial vorzustellen. Wie wichtig ist der amerikanische Markt für euch und das Produkt?
Genau, 2016 war das. Für uns ist es relevant, einfach um das Verständnis zu bekommen. Viele Trends kommen von hier. Wir sind hier gut in der Community von Tag 1 integriert. Also wir waren bei allen KubeCons, die es gab, entsprechend als Teilnehmer oder als Sponsor vor Ort. Und die Trends zu erkennen, die auch aus Amerika kommen, ist für uns sehr relevant. Der Markt an sich ist noch nicht so relevant. Da ist Deutschland und Europa sehr viel wichtiger. Aber eben rechtzeitig mit den richtigen Leuten zu sprechen, auch Partnerschaften aufzubauen, das ist für uns eigentlich der zentrale Punkt, den wir jetzt hier bei der KubeCon auch hier in Nordamerika machen.
Für euch als deutsches Unternehmen oder zumindest als Gründung aus Hamburg ist natürlich wahrscheinlich das Core-Team irgendwo auch da vorhanden. Jetzt seid ihr aber auch recht früh international unterwegs gewesen, habt ja sicherlich auch hier irgendwie Bekanntschaften gemacht. Ich erinnere mich da zumindest an so ein paar Sachen, wo du mal meintest, Jörn, dass ihr die Core-Developer vom Kubernetes-Dashboard mit habt irgendwie anziehen können und auch sonst habt ihr eben auch sehr, sehr verteiltes Team. Das glaube ich aber auch zu einer Zeit in der Gründung, die jetzt, wo das noch nicht so gang und gäbe war, dass man das so tut.
Also wir waren da definitiv vor dem Trend. Wir haben relativ früh erkannt, dass dieses Wissen, was wir brauchen, nicht jetzt in Hamburg oder nur in Deutschland zu finden ist, sondern dass wir da gleich einen größeren Fokus nehmen müssen. Und das war dann eben Europa für uns oder alles, was so in plus minus vier Stunden von Deutschland dann eben in der Timezone ist. Und das hat sich auch bestätigt. Wir konnten tolle Leute entsprechend gewinnen. Wir haben, ich glaube, mittlerweile 21 Nationalitäten. Einer unserer Kollegen, der jetzt auch gerade hier von der Community ausgezeichnet wurde, Maiko, der sich da sehr bemüht um entsprechend die Community macht, aber bei uns dann auch das Thema Cubone treibt, den hätten wir so nicht finden können. Der sitzt in Serbien. Ne? Das ist einfach schön zu sehen, was für tolle Leute wir gewinnen können, weil wir eben diese Flexibilität haben. Und das ist bei uns eben das Thema Remote First und nicht Remote Only. Wir treffen uns sehr oft. Wir waren jetzt gerade eine Woche in Berlin. Wir treffen uns immer mal wieder überall. Vielleicht bei einer Konferenz oder eben aber auch in unterschiedlichen Locations. Das Team von Sebastian war in der Türkei, um eben diesen Spirit dann auch aufzubauen. Und das muss ich sagen, geht jetzt natürlich wieder sehr viel einfacher, nachdem wir uns auch persönlich treffen können. Also es heißt jetzt nicht nur, dass wir zu Hause im Jogginganzug sitzen, sondern wir treffen uns schon auch und gehen raus, das ist wichtig. Aber genau, die DNA ist bei uns remote.
Ja, einer der Gründe eben war auch, weil ganz am Anfang, ich glaube Mitarbeiter Nummer 5 oder so, hatte sich bei uns beworben, hat schon upstream an Kubernetes entwickelt, saß aber in Polen. Und da haben wir gesagt, okay, den können wir jetzt ja nicht Nein sagen. Ja. So einen finden wir nicht so schnell wieder. Und haben dann gesagt, okay, wir sind sowieso schon mit Slack, GitHub komplett remote quasi da verteilt. Arbeiten sowieso an einem großen Open-Source-Projekt mit, was sowieso sehr verteilt ist. Dann lass uns den dazu nehmen und es ausprobieren. Und es hat sofort super funktioniert. Und dann hat sich es eben auch durch die Meetups und die Konferenzen ergeben. Man hat immer wieder gute Leute getroffen und hat dann gesagt, okay, spielt keine Rolle. Ich kann zwar nicht verstehen, dass keiner oder dass wir sie nicht alle nach Hamburg gekriegt haben, aber wir konnten nicht jedem überzeugen, nach Hamburg zu kommen und von daher spielt es eigentlich keine Rolle.
Ja, man sagt ja immer so ganz allgemein, dass die IT irgendwie ein kleines Dorf ist. Und ich finde, besonders bei solchen Konferenzen merkt man das. Wenn man hier ein paar Mal ist, dann sind das schon irgendwie ähnliche Gesichter, die einem immer wieder begegnen. Und das macht es wahrscheinlich für euch ja auch leichter oder überhaupt möglich, so international irgendwie ins Recruiting zu gehen und Leute für euch zu gewinnen. Über Community-Arbeit, und da ist ja auch die Organisation wieder hinter, dass die CNCF genau sowas organisiert oder dass es generell in der IT eben viele Fachkonferenzen gibt, die da auch international Menschen zusammenbringt. Was mich auch noch sehr stark interessieren würde, ist, wahrscheinlich habt ihr beide sicherlich in eurem Job Sachen, die euch ultra viel Spaß machen, aber auch Sachen, die ihr überhaupt nicht gerne macht. Da würde ich euch mal bitten, mal ganz kurz drüber nachzudenken und dir dann mal so eine Sache zu erzählen. Was liebt ihr eigentlich an eurem Job und was ist eigentlich etwas, was euch überhaupt keinen Spaß macht, wenn ihr das teilen mögt?
Ich kann anfangen. Ich meine, einer der Gründe, die Company zu gründen, war eben, mit Bleeding Edge Technologie zu arbeiten. Das finde ich immer noch hochinteressant. Es macht immer noch sehr viel Freude zu sehen, auch wie wir dazu beitragen können, Sachen neu zu erfinden. Also wir hatten jetzt zusammen mit einem von Red Hat bei den Container Days angefangen, Talk zu haben über KubeBind oder kubectl-bind und sind jetzt hier auf der KubeCon mit 3 oder 4 Talks zu diesem Thema. Und es gibt wirklich Interesse für das ganze Thema, das ist super. Das macht wirklich Interesse. Was nicht so viel Interesse erzeugt, ist lange Vertragswerklegen und die zu analysieren und zu verstehen, wo ich denke, oh, schön.
Das ist für mich auch echt faszinierend. Es muss ja Menschen geben, die das echt gut finden, so 50 Seiten lang. Das ist ja dann meistens, weiß ich, ob es bei euch auch internationales Vertragswerk eben ist. Und das, also so ein Vertragswerk in Englisch ist halt auch immer nochmal ein ganz anderes Englisch. Und dann liest man das und liest den Satz nochmal und nochmal und denkt sich, hä? Ich finde das faszinierend, dass Menschen sich auch dafür begeistern können.
Ja, ich frage da unsere Anwälte auch immer, Respekt,
ja.
Dass du das den ganzen Tag und du machst wirklich nur dieses eine Fach im Vertragswerk. Ja, finde ich super. Gut, dass es dich gibt.
Ich glaube, auf der anderen Seite denkt er das halt genauso und denkt sich, ey, den ganzen Tag so mit Computern und so. Und so
ja, komplexe absolut. Sachen. Der sagt, was macht ihr, Container? Gott, oh Gott.
Ja, Julian, wie ist es bei dir? Ja,
also das Highlight ist für mich natürlich Dokumentation schreiben. Nein, ja? Spaß. Also ich kann mich dabei zumindest mal im Negativen anschließen. Also Verträge dann zurechtschneiden, sodass das passt. Das ist schon nicht das Schönste an der Arbeit, aber wie gesagt, hier zusammensitzen oder aber dann beim Kunden zu sehen, für was das auch wirklich dann, was für ein Produkt am Ende rausfällt, wo ich eine abstrakte Software erstmal quasi mit einbringe, das ist schon extrem faszinierend. Also den konkreten Use Case beim Kunden mitzuerleben, das ist für mich das Highlight eigentlich. Und natürlich die Freiheit, die wir uns jetzt auch geschaffen haben mit Remote First, dass wir entsprechend jetzt hier gemeinsam zusammensitzen können und unserer Arbeit nachgehen, obwohl wir in Amerika sind. Das sind so Dinge, die jetzt mich auch sehr auf der persönlichen Ebene natürlich reizen.
Ihr seid ja jetzt hier wieder ein erneutes Jahr auf der KubeCon in USA und habt ja sicherlich auch da für euch Sachen. Sebastian, du hattest erzählt, dass ihr euch auf die Talks halt vorbereitet habt und wieder neue Themen mit reinbringt. Was sind so für euch die Dinge, die ihr hier für euch mitnehmen wollt, weswegen ihr auch dieses Jahr wieder hier seid?
Naja, auf der einen Seite zu verstehen, was gibt's für neue Trends, was kommt generell, insbesondere auch der persönliche Austausch mit der Community oder mit den Leuten, mit denen man jetzt quasi 2, 2,5 Jahre teilweise remote irgendwie zusammengearbeitet hat, aber nicht wirklich in Person treffen konnte. Also das ist definitiv sicher die wichtigsten Sachen für uns, zu sagen, okay, was passiert gerade wirklich, was gibt es Themen, also auch für unser Produkt zu verstehen, okay, was sind Themen, was treibt Kunden, gibt es da Sachen, die wir in Zukunft berücksichtigen müssen, sollten, wo ist da das meiste Interesse, all solche Themen.
Julian, für dich?
Ja, also die virtuellen Konferenzen über die letzten Jahre, das war alles notwendig, aber für mich ist wirklich das Persönliche. Es gibt hier vielleicht ein paar wenige hundert Leute, die vom Anfang an dabei waren. Die trifft man jetzt regelmäßig, hat dann auch mal eben diese Ad-hoc-Gespräche und kann sich austauschen. Und viele viel Information fließt, dann eben spontan. Und das ist für mich eigentlich das Spannende, die Leute auf dem Gang zu treffen, dann mal noch vielleicht Kundensituationen oder Trends auszutauschen, ein bisschen einen Buschfunk mitzubekommen. Das sind für mich eigentlich die Sachen, die eine Konferenz ausmachen. Also gar nicht unbedingt die inhaltlichen Talks, die kann ich mir im Zweifel auch im Internet anschauen, sondern die Information, die so quasi in den Hinterzimmern auch mal passiert oder abends in entspannter Runde, das sind so die Themen, die mich hier maßgeblich antreiben. Und natürlich dann auch, ich werde jetzt wieder 3 Tage am Stand stehen, viele Hände schütteln, viele gute Gespräche haben. Also es geht immer irgendwas, was dann danach sich entwickelt, das kann man nicht immer 100% absehen, aber es sind schon sehr viele tolle Sachen hier aus den KubeCons entstanden über die letzten Jahre.
Ist ja auch viel, was man so aus der Community Stück weit als Strömung mitbekommt und manchmal schätzt man es richtig ein, manchmal halt falsch, aber das ist halt auch der Ort, genau das zu validieren, zu schauen, was passiert denn da eigentlich gerade und ist das, was wir mitbekommen haben, da eigentlich richtig oder ist da noch viel mehr hinter oder wie sind dann die einzelnen Fäden halt wieder zusammen? Also das ist, ich finde das jedes Jahr wieder faszinierend zu sehen. Das CNCF-Landscape ist ja zum einen halt sehr stark am Wachsen, zum anderen, wenn man ein bisschen weiter dahinter guckt, da macht der Crunchbase auch einen wunderbaren Job, auch mal aufzuzeigen, wer investiert eigentlich wo und wo findet wieder eine Akquisition statt und was gehört jetzt wieder zu irgendeinem anderen Big Player, wo dann doch viel auch Konsolidierung stattfindet. Und ich glaube, man könnte halt einfach jedes Jahr aufs Neue sich einen roten Faden nehmen und den überall langpinnen und dann gucken, wie das halt so zusammenhängt. Und gerade das ist natürlich auch hier sehr, sehr stark zu spüren. Oder wenn man halt auch merkt, es ist kein Geheimnis, dass mit Docker das alles nicht so richtig geradlinig gelaufen ist und wo man dann halt aber auch merkt, wenn sowas halt passiert, wenn mal so ein Produkt irgendwie nicht so ganz aufgeht, wo gehen eigentlich die Leute hin? Wo gehen denn die Strömungen da von links nach rechts, von A nach B? Und das finde ich auch immer mega, mega interessant so als Perspektive.
Ja, absolut. Also ich meine, wir sind jetzt hier in Detroit, die Autostadt. Es gab mal früher, also als das ganze Thema Auto aufkam, ich glaube, es gab hunderte, wenn nicht tausende Automarken, die haben sich dann über die Jahre konsolidiert. Und das Gleiche sehen wir ja auch bei uns in der Szene. Es sind jetzt schon mehrere Konsolidierungswellen quasi über die Cloud-Native-Landscape gegangen. Viele Player sind dann aufgekauft worden. Wir haben uns jetzt erstmal grundsätzlich immer wieder dafür entschieden, unser Thema selbst nach vorne treiben zu wollen. Und dementsprechend sind wir jetzt schon einer von den alten Hasen. Mit den 6 Jahren, die wir jetzt am Markt sind, auch die Erfahrung, die wir aufbauen konnten, die Kundenreferenzen, das macht schon sehr viel Spaß, auch zu sehen, welche neue Themen kommen, auch welche Entwicklungen sind und welche Konstanz dann auch teilweise da ist. Also ja, da bin mal gespannt, was noch für Announcements die nächsten 3 Tage kommen werden. Werden bestimmt wieder ein paar spannende Themen dabei sein.
Ja, danke euch erstmal für die vielen Eindrücke von eurer Gründung und dem, was es halt bedeutet, so ein Unternehmen halt auch aufzubauen. Sebastian, vielleicht kannst du gleich nochmal abschließend sagen, wenn ich jetzt als zuhörende Person vor der Frage stehe, was tut eigentlich Kubamatic und wie kann ich mir das eigentlich mal angucken? Was ist da so ein guter Getting Started-Bereich?
Ja, da gibt es, glaube ich, 2 Sachen. Auf der einen Seite wirklich, wenn ich anfangen will, einzelne Cluster zu managen, KubeOne, ein Command, wo ich extrem einfach ein komplettes Cluster mit aufziehen kann, aber nicht nur Cluster aufziehen kann, sondern wirklich auch Day-2-Operation, das ganze Cluster updaten, verwalten, managen, ist, glaube ich, der einfachste Weg zu starten. Wie gesagt, jetzt mit der letzten Version auch, um einfach mal in ein einzelnes, auf einer einzelnen Maschine, ein Kubernetes-Cluster komplett mit einem Befehl zu installieren und am Laufen zu bringen. Und dann natürlich auch unsere KKP Community Edition, wenn es darum geht, ich möchte mehrere Cluster managen und da mehr Automatisierung zu haben und eben auch mehr Features on top zu haben. Also spezielle Add-ons auf dem Cluster ausrollen, all solche Themen. Ich will ein Dashboard haben, wie ich meine ganzen Cluster verwalten will. Genau, da kommt sicherlich KKP ins Spiel, um das Ganze zu verwalten und zu managen.
Ja, die Links lassen wir euch wie immer natürlich in den Shownotes, dass ihr dort mal reingucken könnt. Wenn ihr schon mal KubeOne oder auch Kubamatic oder eins der anderen Tools genutzt habt oder auch mal auf einem der Meetups wart und Feedback dalassen wollt, dann könnt ihr das machen unter podcast@sva.de. Julian, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, das alles mit uns geteilt habt, und ich wünsche euch eine wundervolle Konferenz und bis bald.
Danke auch.
Ja, vielen Dank.
Ciao.